Schnell gibt's nicht.
Was? Ich muss ja erstmal wieder überlegen, wer heute dran ist. Nicht
Mond.
Kai, also ich.
Ja. Der Mondracker. Ach so.
Ach, den hatten wir?
Ja.
Oh.
Verdammt!
Ich dachte, wir wären erst bei Dr. No.
Oh no!
Ich hab Goldfinger nochmal geguckt.
Ja. Das Sofa IMAX, der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Herzlich willkommen im Sofa IMAX. Wir sind wieder da mit James Bond nach einer mehr oder weniger unfreiwilligen Sommerpause oder was weiß ich, keine Lust, keine Zeit. Aber auf jeden Fall haben wir es nicht geschafft, uns wieder zusammenzufinden. Aber jetzt haben wir es endlich wieder geschafft und der Kai ist da.
Hallo.
Nicken bringt nichts und Sascha ist auch da.
Moin. Moin.
Und zum Leid aller bin ich auch da und wir wollen heute über den Moonraker sprechen, über den Bond-Film Moonraker, der ja eigentlich gar nicht so geplant war, denn eigentlich sollte ja For Your Eyes Only kommen, aber dann kam ja Krieg der Sterne und Unheimliche Begegnung und dann haben sich die Brokkoli-Gemüses gedacht, auf den Zug müssen wir mal aufspringen, wenn alles so Science-Fiction-mäßig unterwegs ist und dann wurde halt Moonraker dazwischen geschoben.
Hast du gerade wirklich Kriech der Sterne gesagt?
Kriech?
Kriech der Sterne.
Star Wars.
Genau.
Ja, das gab ja so. Fangen wir aber bei dem Intro an. Was sagt ihr zu dieser Shuttle-Entführung? Oder mal ganz kurz, worum ging es eigentlich? Möchte das irgendjemand Zusammenfassung, so ganz kurz überflächlich?
Also es gibt da einen Großindustriellen, den sogenannten Herrn Drax. Und der hat halt seine Shuttle entwickelt, den Moonraker, und hat sie irgendwie, ich glaube, der britischen Regierung leihen wollen. Und auf dem Transport, auf dem Jumbojet hinten drauf, dieser Rückenflug sozusagen, den man ja kennt, damals mit der Enterprise.
Ja, stimmt.
Da wurde halt dieses Shuttle entwendet und dieser Jumbo ist dann auch abgestürzt und es gab da halt eine Crash-Site, aber von dem Moonraker war halt keine Spur und da hat er sich dann natürlich erstmal darüber beschwert, dass sein Shuttle abhanden gekommen ist und wie sich dann die britische Regierung da entschuldigen möchte. Deswegen ist im Endeffekt James Bond überhaupt dahin gereist zu ihm.
Ja, ja, und um rauszufinden, wo denn dieser Moonraker abgeblieben ist.
Um rauszufinden, wo dieser Moonraker geblieben ist, genau, ja. Ja, das Schöne, was ich persönlich finde, ist ja, dass ja der Shuttle-Start so um einiges später als der Film war. Also
zwei Jahre.
Genau. Und der Moonraker war wirklich dafür, dass es das Space Shuttle eigentlich noch gar nicht gab, eine sehr akkurate Geschichte.
Ja, die haben sich ja auch mit der NASA so ein bisschen abgesprochen und hatten dann immer gehofft, dass das Ding in zwei Jahren noch genauso aussieht, damit sie authentisch bleiben.
Genau.
Ja, da habe ich natürlich auch gesessen, habe mir den Film angesehen und dachte, ja, die Moonraker, das ist halt ein Space Shuttle. Und dann habe ich erst gecheckt, okay, in welcher Zeit erschien der denn? Okay, ich gucke mal Datum und ach ja, guck mal, der war ja sogar vorher. Ach, das ist ja toll, das finde ich super.
Ja. 1979.
Genau, 79. Und eins der ganz coolen Sachen in meinen Augen ist immer noch, es gibt verdammt wenig Filme, die den Start eines Space Shuttles akkurat darstellen. Und zwar, dass es halt nach dem Start in Rückenlage, also mit dem Rücken zur Erde hingewandt fliegt. Das ist eigentlich nur in den Filmen so, wo sie halt Archivaufnahmen von Space Shuttle Starts halt genutzt haben. Aber Moonraker hat das schon zwei Jahre vor dem Originalstart richtig gemacht. Das ist einer der ganz seltenen Filme.
Ja, cool. Ich habe den ja schon öfter gesehen und ich hatte den irgendwie so Kopf als eigentlich total Hanebüchen und Quatsch und so und habe diesmal genauer hingeguckt und habe festgestellt, das Ganze ist gar nicht so quatschig, was sie da alles dargestellt haben. Natürlich sind da wieder Sachen bei, die totaler Quatsch sind.
Der ist hier und da wieder total albern. Ne? Das ist ja typisch für die Moore-Bonds auch. Scheinbar jedenfalls. aber trotzdem hat er also physikalisch viele Sachen sehr akkurat dargestellt, muss man sagen.
Und ja, wo wir gerade bei physikalisch sind, ich fand auch, dass die Special Effects in diesem Film einen riesigen Sprung nach vorne gemacht haben. Ja. Also da war ich teilweise sehr überzeugt von, auch wenn heute natürlich, wenn man den in 4K guckt, gerade so in den Schlussszenen am Ende, sehr auffällt, dass bei diesen Flugszenen oder sowas ja die Sterne im Hintergrund fehlen und man sich denkt, ah okay, da war bestimmt dieser Schlitten befestigt, an dem das irgendwie gezogen wurde oder
das,
sowas.
Das war spannend. Absicht. Das teilweise, wolltest du bestimmt gerade erzählen.
Nee, das wollte ich nicht. Aber das Spannende dabei ist, die haben sich ja nach Star Wars dann bei ein paar amerikanischen großen Spezialeffektfirmen erkundigt, so nach dem Motto, können wir da mit euch die Effekte machen? Und die waren teilweise so dreist, dass sie irgendwie 2% des Gewinns haben wollten. Und da haben die gesagt, ach nee, lass mal, tschüss, wir machen das mal selber. Und der Special Effects Supervisor Derek Meddings hat dann etwas gemacht, was auch ganz klasse war. Er hat anstatt so ein Compositing wie bei Star Wars, ne, wo man wirklich diesen Path und diesen Path und diesen Path und diese ganze dann über einen optischen Printer zusammenfügt, hat er wirklich eine Sache gedreht, das Space Shuttle gedreht, wie es fliegt. Dann hat er den Film, dann wurde der Film zurückgespult, ganz präzise. Dann haben sie die Erde gedreht. Dann wurde der Film wieder zurückgespult und dann.
Das haben sie in der Endszene bei dieser Schlacht am Ende mit diesen Lasern oder sowas 96 Mal gemacht.
Ja.
Und wenn einmal schiefgegangen wären, hätten sie komplett von vorne anfangen können.
Hätten sie von vorne anfangen können. Das ist irre.
Ja.
Also, dass das so gut aussieht, das ist wirklich also Präzision vom Feinsten.
Ja, natürlich, wie gesagt, heutzutage sehr auffällig, also später ja, auch, klar. Als die auf diese Station zufliegen und man sieht quasi schon im Hintergrund anhand dieser Umrandung, wo die Sterne fehlen, wo sich das Modell gleich hin belichten und ausrichten wird. Aber das fand ich sehr faszinierend, rein technisch eben. Ja.
Man sah die Sterne auch insgesamt etwas weniger und an manchen Stellen überhaupt nicht, nämlich da, wo die Space Shuttle längs flogen.
Genau.
Damals mit dem, weiß ich, Bluescreen hatten sie wahrscheinlich noch, da konnte man an den schwarzen Stellen vom Moonraker sonst die Sterne durch das Schiff sehen und darum haben sie sie da entfernt, wo es längs fliegt, weil das siehst du auch in vielen anderen Filmen oft, wenn man genau hinguckt, dass man durch dieses Schiff immer den Hintergrund sieht teilweise.
Genau.
Und hier haben sie es einfach schon mal entfernt und gleich ein bisschen weniger gemacht, damit das alles wegbleibt.
Ja, weil wenn du das auch zurückspulst und es nochmal belichtet und da sind Sterne, dann sind die halt natürlich auch belichtet, ne?
Die werden jedes Mal heller.
Ja, genau.
Aber als sie am Anfang dieses Shuttle geklaut haben, da haben sich ja zwei im Shuttle versteckt und klauen dann dieses Schiff da von diesem Huckepackflug, was sie ja auch früher, die haben die Dinger ja tatsächlich so transportiert.
Ja, yeah, sag ich ja. Ne?
Und was ich bloß seltsam fand, dass das Ding vollgetankt ist.
Ach, Kleinkram.
Das ist natürlich Quatsch. Die würden ja nicht diese gigantischen Mengen an Treibstoff, wenn sie das Ding nur von A nach B bringen wollen, volltanken.
Vor allen Dingen beim Space Shuttle ist es ja wirklich so, dass diese großen drei Haupttriebwerke, die werden ja durch diesen Zentraltank gespeist beim Start.
Ja.
Und gar nicht durch irgendwie die haben ja nur die kleinen Triebwerke zum Korrigieren da. Ne, also das war natürlich physikalisch völlig daneben, aber aber der Rest war ziemlich in Ordnung. Ja.
Und dann sieht man ja auch gleich, kommt ja gleich ein, es gibt ja sozusagen ein Doppelintro. Erst wo sie Shuttle klauen und dann fragen sie sich ja, wo Bond ist und dann ja, er ist fast wieder zurück und dann sieht man ihn oben im Flugzeug und soll dann aus dem Flugzeug geschmissen werden. Und da taucht auch ein alter Bekannter raus, weil das war so ein Liebling im letzten Film, der Beißer oder Jaws. Mhm. Und darum musste der unbedingt wieder auftauchen.
Stimmt.
Und der ist ja irgendwie unkaputtbar. Der braucht auch keinen Fallschirm, um zu landen.
Ja, da ist ja auch direkt der Humor am Anfang irgendwie schon ja klar abgezeichnet. Also auch bei diesem Sturz, als hier Beißer merkt, okay, sein Fallschirm funktioniert nicht, also dann so anfängt zu paddeln.
Genau. So Insekts guckt, ja.
Aber trotz dieses Slapsticks da drin, ist es trotzdem eine der beeindruckendsten Kampfszenen von Bond. Im freien Fall alleine, weil er ja hinterher springt, also der Pilot springt er als erstes ab mit Fallschirm und tritt Bond noch weg sozusagen und dann springt Bond hinterher ohne Fallschirm und entreißt ihm dann sozusagen im freien Fall dem Piloten den Fallschirm wieder. Und diese Kampfszene ist auch also nicht, also sehr aufwendig gewesen, vor allen Dingen, weil solche Sachen im freien Fall, also das Ding ist ja, die Fallschirmspringer Stuntleute und Kameraleute, die haben ja wirklich, also der Kameramann hat auf dem Helm diese Kamera.
Ne? Und um dieses CinemaScope-Dings genau. von damals darzustellen, das ging nicht wie das, heute mit einer kleinen
genau, GoPro-Gift gab's da noch nicht, nee, genau.
Da hast du ein riesen Ding auf dem Helm.
Das sind fette Kameras und diese Panavision-Lenses, die sind also auch glas und schwer. Und da hat der Produzent Michael G. Wilson in Frankreich, in so einem kleinen, der lebte derzeit in Frankreich, in so einem kleinen Fotoladen in der Ecke so ein kleines Objektiv gesehen und hat gefragt, was es denn genau ist. Und das war ein Panavision Linse drinne, die aus Kunststoff war. Damit war es sehr leicht. Und dann haben sie noch ein Titangehäuse gebaut für die Kamera und somit konnte der Stunt-Kameramann halt die Kamera auf dem Kopf behalten, ohne sich das Genick zu brechen.
Wenn der Fallschirm aufgeht, gibt es genau, ja so einen Ruck und wenn sein Helm zu schwer ist, dann...
Sonst hätte er sich das Genick gebrochen. Und dann hat er auch noch, der Kameramann selber, auch noch eine Technik entwickelt. Er hat sozusagen um die Seile von dem Fallschirm noch so ein Seil extra gebunden, das dann langsam sich enttüdelt und somit der Fallschirm langsam eröffnet und nicht der Ruck nicht so stark ist.
Das fand ich sehr... Als ich das gehört habe, dachte ich noch, wow, aber er hat es ja überstanden. Und dann habe ich gehört, wie oft sie das gemacht haben. Und dann dachte ich, meine Güte, man kann das Glück aber auch herausfordern. Die sind 88 Mal abgesprungen und jedes Mal hat er diesen Fallschirm wieder umtütelt. Und dass da nichts passiert ist, ist eigentlich ein Wunder.
Ich musste aber sehr lachen bei dieser Szene, weil während die da im freien Fall sind, sieht man ja teilweise genau die Gesichter. Und das sind sowas von eindeutig nicht Roger Moore und Richard Kiel. Und
das stimmt.
Ich habe mir die Szene 2-3 Mal angeguckt, weil ich es einfach so amüsant fand. Genau.
Sie haben Jack Lombard, das war einfach nur ein Fallschirmspringer, der war vorher gar kein Stunt-Fallschirmspringer. Den haben sie dann auch genommen aus Kalifornien, weil einer von so Stunt-Leuten war, die halt solche Sequenzen öfter so miteinander aneinander vorbei im freien Fall und sowas, das öfter gemacht haben und Bond am ähnlichsten sah, also dem Moore am ähnlichsten sah. Das war sein erster Stunt-Job eigentlich.
Und es war auch nicht so einfach, einen Fallschirm zu finden, der so flach ist, dass man ihn nicht sieht, dass das so aussieht, als wenn er ohne abspringt.
Richtig, weil die Sicherheit muss ja schon gegeben sein.
Ja, und wenn er dem anderen einen wegnimmt, dann braucht der ja einen. Also.
Genau, auch das.
Und das 88 Mal. Das ist schon Wahnsinn, was sie da gemacht haben. Obwohl das nicht das Gefährlichste im Film war, aber da kommen wir noch später zu.
Genau.
Jetzt kommt erstmal das schöne Intro wieder und wir sehen zum dritten Mal wen? Oder hören? Na? Shirley Bassey. Singt zum dritten Mal, dritten und letzten Mal.
Zum dritten Mal Goldfinger, nein.
Nein, das erste Mal war Goldfinger und dann Diamonds Forever, ne?
Ja. Just like the moonraker knows, his dream will come true someday.
Aber den Song fand ich gut, also er hat mich nicht so genervt wie manche andere so in der Vergangenheit. Also ich fand ihn relativ modern für das, was der Film ist.
Das stimmt.
Den mag ich auch. Und auch wenn John Barry nachher das Thema wiederholt hat, passte das, finde ich, immer sehr gut zum Film.
Das stimmt auch, ja.
Und dann hat sich der Brokkoli ein bisschen bei dem Maurice Binder beschwert, weil der Vorspann, der macht ja immer den Vorspann. Und da war diesmal auch relativ aufwendig und hat mehr gekostet wie der erste Bond-Film komplett. Nur der Vorspann hier. Ja. Und das war diesmal auch der teuerste Bond aller Zeiten.
Ja,
mit 32 Millionen.
Ja, die mussten beim letzten, der so ein Riesenerfolg war, mussten sie einen draufsetzen. Und deswegen haben sie auch gesagt, es kann eigentlich nur nach oben gehen. Ne? Also deswegen.
Ja, es ging auch nach oben. Und die waren bis GoldenEye ist dies hier der am meistgesehenste oder rentabelste Bond-Film, den es gab. Für 16 Jahre lang waren das, glaube ich.
Ja, ich würde fast behaupten, es ist auf jeden Fall einer der ikonischsten, denn ich habe ja gesagt, es gibt wenige Bonds, die ich so überhaupt gesehen habe. Wie gesagt, GoldenEye hatte ich damals mit meiner Mutter im Kino gesehen, ohne jemals vorher einen anderen in seiner vollen Länge zu sehen. Aber den hier, da hatte ich Szenen in Erinnerung, weil den hat meine Mutter damals halt auch häufiger mal gesehen. Und ein paar Sachen kamen mir da doch sehr bekannt vor, vor allem so im späteren Verlauf. Auch eben, als hier Beißer auftaucht und dann plötzlich von jetzt auf gleich so diese kleine zierliche Freundin da hat, die bei ihm ist. Also das hatte sich bei mir irgendwie eingeprägt. Das hatte ich plötzlich wieder in Erinnerung, dass ich das schon mal gesehen hatte.
Ja, Moonraker war auch mein erster Bond, den ich überhaupt gesehen habe.
Ja, bei mir war es der zweite, wie gesagt. Und es haben sich tatsächlich Kinder oder so und gemeldet und die fanden den Beißer so toll. Und dann haben sie gefragt, warum ist das nicht ein netter Typ? Und du sagtest schon eben das Mädchen und nachher war dann auch irgendwie... Naja, mehr oder weniger. Er hat zwar eine Menge Leute um die Ecke gebracht, aber...
Aber es ist genau wie Lukes Vater halt, ne? Also wie Vader, der zum Schluss war er dann doch gut.
Zum Schluck.
Oder wurde.
Gut gemacht, ja. Aus Verzweiflung eigentlich. Ja, das zum Intro. Es war, wie gesagt, die Musik fand ich auch sehr schön. Und das war auch, glaube ich, der erste Soundtrack, den ich mir damals von Bond gekauft habe. Und dann war ich total enttäuscht, dass... das Bond-Thema nicht mit drauf war, weil das war der erste Soundtrack, den ich hatte und das war wohl auf anderen LPs schon drauf und darum war es da nicht mit drauf und dann war ich total enttäuscht, dass das nicht dabei war, das weiß ich noch. Und dann kommt sie zu Moneypenny und er sagt erstmal, ich bin aus einem Flugzeug gesprungen, ohne Fallschirm. Sie glauben mir nicht. Wir wollen das ja auch nicht Szene für Szene durchgehen, weil ich fand das so schön immer.
Ja, ich finde, dass in dem Film irgendwie herrliche Easter Eggs versteckt sind. Also da habe ich mich teilweise wirklich an ein paar Sachen sehr erfreut. Also vor allem später so diese Melodie, auch wenn die an der Stelle absolut schwachsinnig ist und mehr als auffällig und Sicherheitsbedenken meinerseits. Aber ja, diese Melodie, unheimliche Begegnung der dritten Art. Ja, und als Bond plötzlich aussieht hier wie East Clint. Ne, im Moment, da stimmt
was. East Clintwood.
East Clintwood, ja. Ja, da sind so einige Sachen. Ja.
Und da kam dann die Musik von den glorreichen Sieben.
Ja. Also wirklich Sachen, an der ich mich erfreut habe. Und ich fand es gut und finde es auch heute noch gut. Das hat deswegen, der Film ist dafür ganz gut gealtert auch, weil er sich nicht so 100% ernst nimmt und eben mal so Augenzwinkern drin hat.
Ja, das haben sie auch gesagt nochmal, dass sie sich, dass sie den Bond eigentlich eher dass man dabei Spaß haben soll und dass sie versuchen, das zwar so realistisch wie möglich zu machen, in den Grenzen, dass man immer noch Spaß hat. Und dann fällt mir gerade ein, du sagtest vorhin noch mit Roger Moore, das ist ja eher lustiger. Er hat auch im Interview gesagt, Sean Connery war viel tougher als ich und wenn der sagte, ich bring dich jetzt um, dann hat man ihm das geglaubt. Und wenn ich das sage, glaubt mir das keine Sau. Und darum versuche ich das mit Humor zu überspielen.
Ja, man hat auch das Gefühl, dass dieser Film ein bisschen auf Roger Moore auch, also auf den Bond, den Roger Moore verkörpert, zugeschnitten war. Irgendwie. Also er hat wirklich die Rolle also komplett ausgefüllt auch.
Mit Roger Moore würde er ganz anders aussehen.
Und das stimmt.
Mit Sean Connery.
Natürlich.
Mit East Clintwood.
Aber wen ich auch schön fand, das war eben der Bösewicht, der Drax, der eben jetzt mal ein Großindustrieller war und nicht irgendwie von irgendeiner Gangsterorganisation oder sonst was. Die Kohle machen wollten oder die Welt erpressen. Er wollte ja im Endeffekt nur so einen kleinen Hitler-mäßig eine Superrasse züchten. Ne? Also alle Leute auf der Erde umbringen, um dann selber die er selber auserwählt hat, dann im Weltraum erstmal warten zu lassen, bis das sich gelegt hat, sein Giftangriff auf die Erde, um sie dann wieder neu zu bevölkern mit seinen Leuten.
Tja, da hätten sie auch nicht lange warten müssen. Und er ist so schön trocken und ruhig, immer so total.
Ja, das ist, genau, also der ist auch, man hat das Gefühl, dass er auch immer irgendwie über der Sache steht, so eine Zeit lang. Ne? Auch wenn er sich wieder darüber beklagt, nach dem Motto, dass das Bond wieder mal irgendwie die Sache überlebt hat, so nach dem Motto, sie gehen mir so langsam auf die Nerven, Herr Bond.
Ja, ich sehe das aber ein bisschen anders mit dem Antagonist. Also ich finde ihn leider wieder relativ schwach, weil er hat teilweise sehr, sehr lange Monologe irgendwie geführt, irgendwie über die Unvollkommenheit der Menschheit. Das ist zwar irgendwie sehr intellektuell, wirkt er auf mich, aber auch sehr distanziert und hat ihn für mich weniger greifbar und bedrohlich irgendwie gemacht. Also man hat nicht so diese persönliche Besessenheit irgendwie gespürt, die für mich so einen großen Bösewicht wie zum Beispiel auch Goldfinger ausgemacht hat.
Aber er sagt doch gruselige Sachen wie zum Beispiel...
Darf ich Sie vielleicht zu einem Gurkensandwich überreden?
Nein, vielen Dank.
Nein, nichts, danke, gar nichts, bitte.
Ja gut, an Goldfinger kommt keiner ran, das muss man einfach mal so sagen.
Er hat für mich irgendwie kein richtiges Charisma gehabt. Also ich hatte irgendwie überhaupt zu keinem Zeitpunkt irgendwie gedacht, ja, der wirkt irgendwie bedrohlich, sondern wie du hast ja eben schon gesagt, er wirkt irgendwie so als über der Sache stehend, aber eher aus der Perspektive, dass er sich selbst so fühlt, als würde er über der Sache stehen, ohne es wirklich zu tun.
Genau, also er ist so, dass er von, er wirkt so nach dem Motto, ja, es kann sowieso nichts passieren, also weil die anderen sind sowieso alle blöder als ich und er hat sich ja selbst so eine Art Gottfigur gemacht in dem Film, auch durch diverse kleine Anspielungen auch im Film selber.
Ja. Ja, so ein bisschen in dieser Größenwahn. Also, ja. Genau.
Und das ist gar nicht mal so unrealistisch, dass irgend so ein Typ mit unendlich viel Geld, da gibt es ja so ein paar auf der Erde.
I must say.
Das ja irgendwie so eine, ihre größenwahnsinnigen Sachen zurechtbasteln. Ich will jetzt nicht die Verschwörungstheoretiker
Futter geben. Nee, aber man kann es ja, gerade zur aktuellen Zeit gibt es ja so zwei von diesen Großindustriellen, sag ich jetzt mal, die dem Jahr so ein bisschen entsprechen. Vielleicht noch nicht mit dem Größenwahn, aber ich sag mal so bei einigen Äußerungen und Gesten von einem dieser Milliardäre da. Einen dieser Heinis, genau. Da wird einem schon anders, ne? Und wenn man denkt so, oh, die haben ganz schön viel Kohle und haben ganz schön viel Einfluss. Ja. Also ist der Film eigentlich gar nicht mal so unaktuell.
Ich hatte von euch jemand Lust, in dieser Zentrifuge mitzufahren?
An sich ja, aber nicht so schnell.
In der Tat würde ich das eigentlich auch gerne mal versuchen. Aber ja gut, irgendwo sind natürlich Grenzen gesetzt. Also ich mag natürlich auch sehr gerne so Achterbahnen, also zumindest alles, was vorwärts fährt, nicht über Kopf und nicht rückwärts fährt. Also da bin ich eigentlich sehr gerne dabei. Aber so eine Zentrifuge, ja, geht auch vorwärts, geht nur ja primär. Kurve.
Genau. Ja,
also würde ich auch ausprobieren.
Über den Kopf und rückwärts ist eigentlich egal bei mir, aber im Kreis nicht. Und dann bin ich schon mal raus bei dem Ding.
Wenn ich mich selbst direkt drehe, dann habe ich ein Problem.
Nee, überhaupt Karussell. So, das ist,
ach so. Ja, aber die Zentrifuge hat natürlich einen anderen Durchmesser als so ein normales Karussell halt, ne?
Und ich fand es aber super, als man ihn gefragt hat, na Herr Bond, wollen Sie es mal ausprobieren? Und er so, ja. Also warum stellt man überhaupt die Frage? Ja.
Genau, natürlich.
Mr. Bond, ein 70-Jähriger hält 3D aus, hätte ich fast gesagt, 3G. 3D nicht.
Ja.
Und da gab es auch ein Geräusch und das war auch wieder Verweis auf einen anderen Film. Also ich dachte, es kommt jetzt, ja, da und auch später nochmal. Ich dachte, es kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen. Das Computergeräusch ist aus Alien.
Ach so, da, okay, ja. Das stimmt, ja. Ja, da sind so ein paar Geräusche auch.
Ja, aber hier der Handlanger quasi, der auch diese Zentrifuge dann letztendlich bedient, der wirkte ja auf den ersten Blick irgendwie sehr verdächtig. Also nicht allein deswegen, weil er irgendwie eine asiatische Herkunft hat, sondern die Kleidung, die ja einfach so 0,0 in diese gesamte Institution irgendwie reingepasst hat. Dachte ich mir, meine Güte, so verdächtig gucken plus diese Klamotten, ich wäre als Bond nicht in dieses Ding eingestiegen.
Da war er ja noch nicht da.
Das Coole ist bei dem, kleiner Insider, das war, der war auch eigentlich kein Schauspieler, das ist der Aikido-Lehrer vom Second Unit Director John Glenn gewesen.
Ja, stimmt.
Also der war eigentlich in seiner Berufskleidung da.
Aber so konnte er sich wenigstens die Klopperei realistisch darstellen.
Das stimmt.
Ja, und danach kommt ja, es hilft ihnen ja eine Frau, die Corinne, wie hieß sie noch?
Corinne Dufour.
Corinne
oder Dufour, Claire, wie auch immer sie ausgesprochen wird.
Corinne Dufour, ja, irgendwie so.
Und genau. Eigentlich, ich habe vergessen, wie sie, eigentlich sollte sie einen ganz komischen Namen haben, so fast schon ein bisschen albern, aber sie hat gefragt, ob sie ihren Namen behalten kann. Sie hieß ja Corinne
Leary. Stimmt, sie, genau, ja.
Und, das fand ich so eine beeindruckende Szene, wie sie mit den Hunden durch den Wald gejagt wird. Die fand ich
ziemlich fies, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und die Musik dabei war auch ziemlich.
Ja, die Musik ist großartig. Man hat ja vorher gesehen, als Bond da bei Drax in seinem Salon war mit den Sandwiches, dass seine beiden Hunde, ich weiß gar nicht, was es jetzt für eine Hunderasse war, Jedenfalls, den hat er ja zwei Stücke Fleisch vorgeworfen.
Und die wahrscheinlich haben da drauf Dobermänner geguckt. Wahrscheinlich, ne?
Kann sein, ja. Haben aufs Fleisch geguckt und dann haben sie ihn wieder angeguckt, beziehungsweise wahrscheinlich die Hundetrainer. Und haben das Fleisch aber nicht angerührt, sondern erst als er dann mit den Finger geschnippt hat, haben sie angefangen zu fressen. Also die sind sehr gut trainiert und eben das hat er dann auch gemacht, als eben die Corinne Defoe, die ja Bond so ein bisschen geholfen hat, sein Büro zu durchwühlen. Als das rausgekommen ist, was ja auch dieser asiatische Handlanger da eigentlich erblickt
beobachtet hat.
Da ist es eben auch so, dass die Hunde, dass sie in den Wald reinläuft, als sie das sieht, dass die Hunde da gerade so kommen und dann schlimmt er nur und die Hunde hasten hinterher und du weißt eigentlich, was dann passiert. Und auch als die Hunde dann sozusagen das Ziel erreichen, wird ja eigentlich weggeblendet.
Ja.
Da ist dann nur noch die Musik, aber
das ist
so gefilmt, dass ich das total fies und gruselig fand, muss ich ganz ehrlich sagen.
Heute hättest du noch blutige weiße Kleider gesehen und.
Ja, das braucht man aber gar nicht, weil die Szene hat für sich gesprochen und die war wirklich fies, fand ich.
Und da fällt einem gar nicht auf, dass sie mal Schlappen anhatte und einmal Stiefel.
Ja, das stimmt.
Ich fand es auch schade, weil ich sie irgendwie als Bond-Girl irgendwie doch interessanter fand als so das Haupt-Bond-Girl in dem
Film. Obwohl man ja sagen muss, dass das Haupt-Bond-Girl, also die Holly Goodhead, die, was war die, FBI?
CIA? Ja,
keine Ahnung. Amerikanische Agentin.
Ja,
CIA. Genau. Dass die wirklich mal ein Bond-Girl war, was Bond ein bisschen ebenbürtig war.
Auch. Ja, also das, sehr clever. Also das, was ich gerade eben meinte, dass ich irgendwie die Corinne lieber gesehen hätte, das hatte ganz pragmatische, Oberfläche, äußere Gründe.
Ja. Das ist Geschmackssache.
Ja, das stimmt.
Die hat sogar im selben Film mit Richard Kiel auch einen Film gedreht. Im selben Jahr noch mit Richard Kiel oder ein Jahr später, so weiß ich nicht, mit ihm auch einen Film gedreht.
Und, die
Kampf um die fünfte Galaxis.
Ja.
Ich musste übrigens bei der Darstellerin, bei der Louise Chiles oder Chiles, wie auch immer sie gesprochen wird, also der Dr. Holy,
gut hätte immer Charles, glaube ich.
Mhm. Ja, kann sein. Auf jeden Fall musste ich immer an Priscilla Presley so ein bisschen denken. So
hat Gesicht Ähnlichkeit.
Die Frisur nachher auch so ein bisschen.
Und die Frise, ja klar, genau, das stimmt, ja.
Ich fand sie aber, attraktiver mit zurückgebundenen Haaren irgendwie, als diese, das mag wohl an der Mode damals gelegen haben, dass man da heute nicht mehr so, weil das ja richtig so wupp.
Macht den Kopf. Hatte man Roger Moore eigentlich wirklich in diese Zentrifuge gesteckt oder hat er da einfach nur ein bisschen Gesichtskirmes gemacht bei den Aufnahmen?
Ich glaube, der hat nur Gesichtskirmes gemacht.
Okay. Ja, die haben ihn mit. Er hat sich selbst mit Luft
zugepustet.
Ja, er hatte so einen Schlauch in der Hand und hat sich das ins Gesicht gehalten, damit seine Haut so nach hinten geht. Und bevor sie aber wegläuft, soll Bond ja auf einen Vogel schießen.
Ja.
Und das war ja auch so eine schöne Szene. Was für ein schöner Sport.
Ja, ja, ich bin auf einen Vogel geschossen, auf einen komischen Vogel. Ein
komischer Vogel mit Gewehr, genau.
Und das hat
Drax ja auch gesagt, ne, dass er so nach dem Motto, das war wohl nichts. Und er so, ach, meinen Sie? Und fällt der Schütze aus dem Baum.
Und er sagte nur, was für ein schöner Sport.
Genau.
Daneben geschossen, Mr. Bond. Tatsächlich? Wie Sie schon sagten, so ein hübscher Sport.
Aber was mir auch nie aufgefallen ist, ist, das ist die einzige Stelle im ganzen Film, wo James Bond eine Waffe abfeuert.
Das stimmt, ja.
Mal abgesehen von seinem Handgelenk-Ding.
Ich wurde über den gesamten Film hinweg irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass hier James Bond den Drax eigentlich für einen Vollidiot hält. Also auch bei dieser Szene mit diesem Gewehr, also der lässt ihn ja quasi so kalt stehen, so als hätte er das so längst vorausgesehen. Also ich glaube, der hält ihn wirklich für einen Schwachkopf über den ganzen Film über. Und wenn man das aus der Perspektive sieht, und ich habe den jetzt zweimal gesehen, macht das nochmal ein bisschen unterhaltsamer, weil die Reaktionen von Bond teilweise genau in die Richtung gehend wirken.
Das stimmt. Stimmt, er hat ja auch eigentlich Drax von vornherein durchschaut, aber da er ja Freund mit diversen Regierungsmitgliedern war und sowas alles, ließen die auf Drax ja nichts kommen. Und da hat er ja eigentlich schon gegen seinen Arbeitgeber gehandelt, also im Alleingang eigentlich schon im Film.
Also es hat zumindest den Antagonisten etwas unterhaltsamer gemacht, weil eben der Perspektive von Bond, dass der die ganze Zeit denkt, was für ein Idiot.
Weiß zwar nicht genau, was er vorhat, aber er ist ein Idiot.
Ja, er lässt ihn ständig so stehen. Also wie ich sage auch bei dieser Gewehrszene, das macht er später noch ein paar Mal. Dass eigentlich ist die ganze Zeit so wirkt, als wäre Bond ihm haushoch überlegen in allen Aspekten die ganze Zeit.
Ja, ja, das denkt Bond von sich ja immer.
Das stimmt.
Aber hier scheint es auch so zu sein. Ja.
Und dann ist die Szene, von der ich zumindest denke, oder viele andere auch, die hätte man nicht unbedingt gebraucht. Das Luftkissenfahrzeug auf dem Markusplatz, das fand ich doch, das war ein bisschen drüber, fand ich.
Das Einzige, was ich da drüber fand, war, dass der, als der das so verwandelt hat in dieses Luftkissenboot, unten so Teppichfranseln dran war.
Das auch noch.
Und ich dachte mir, warum zum Teufel sollte man das denn diese so designen?
Diese grünen Fransen, ja.
Damit
ja,
man
ja,
nicht genau, sieht, dass es nicht wirklich ein Luftkissenfahrzeug ist.
Ja, das war nur so ein Notbehelf. Wir haben nichts zum Tarnen. Also gut, wir haben noch ein bisschen Teppichreste hier. Die kleben wir da dran.
Aber da war ja auch wieder dieser Director da, der schon am Strand seine Weinflasche begutachtet hatte, der Teil davor. Hat auch da wieder was getrunken.
Durfte dasselbe hier nochmal tun.
Genau, war ja auch Italiener.
Aber ich fand die Szene unterhaltsam. Also ich fand sie spaßig, weil es so ein bisschen absurd ist, wie er in diesem Gefährt da über diesen Platz fährt. Und alle
und auch
so
die
so
Taube,
gucken,
die dann so,
so
zwei, dreimal hingeguckt hat.
Und die haben es nicht angemeldet, die haben es einfach getan. Und haben versucht hinterher, und Roger Moore hatte immer Angst, sagt er, einen von den Touristen zu überfahren, weil sich dieses Ding unheimlich schwer lenken ließ. Und er ist ja auch fünfmal umgekippt mit dem Ding, bevor es einmal geklappt hat. Er ist jedes Mal mit dem Ding ins Wasser gefallen.
Ich finde, das Ding sieht aber auch instabil aus, muss man mal so sagen.
Ja, die hatten, als sie die erste Gondel gebaut haben und sie wollten mit 120 Stundenkilometer durch die Grachten, hätte ich fast gesagt, welches Land, durch die, oder heißt das da auch
Kanäle.
So?
Nein,
Kanäle, ja. Fuhren, ist sofort auseinandergefallen, das Ding. Ja. Und es wollte auch kein von diesen Gondolieren oder wie die heißen, so ein Ding verkaufen, weil die leben davon.
Ja.
Und darum mussten sie aus so ein paar Schrottdingern sich selbst was zusammenbauen. Und irgendwann hat es dann funktioniert. Aber als er da an Land wollte und das sich in ein Luftkissenfahrzeug umwandelte, ist Bond wirklich fünfmal oder Roger Moore ins Wasser gefallen, umgekippt. Und die hatten nur noch einmal, er musste jedes Mal wieder neu geschminkt werden, neu umgezogen werden. Und das war seine letzte Klamotte, die er noch hatte. Sie hatten 6 Stück davon. Und die hat dann funktioniert, Gott sei Dank. Und es war ihm schon unheimlich peinlich, weil die Touristen so viele Fotos gemacht haben, wie er ständig ins Wasser fiel. Und unser lieber Felo, den kennt ihr ja auch. Habt ihr schon mal gehört, wenn er das erzählt hat?
Kenn ich nicht.
Er war während der Dreharbeiten tatsächlich da.
Echt? Ach ja, cool. Wow, ja, viele Grüße krass. An Felo auf jeden Fall.
Aber er war dann noch relativ klein und wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und er wünscht sich heute, dass er gewusst hätte, was das alles bedeutet hatte.
Das glaube ich.
Und dass es schon Handys gegeben hätte, um das alles ein bisschen festzuhalten.
Stimmt.
Er wusste nur, dass da irgendwas los ist da hinten und hat das dann erst später erfahren, was da wohl passiert ist. Riesenzufall. Und was ich tatsächlich lustig finde, was aber auch nur Slapstick und so ein Nebenbei-Ding war, fand ich, wie die Killer nachher mit ihrem Boot losfielen und der eine ins Wasser fiel. Das fand ich, weiß ich auch nicht, total lustig.
Ja,
stimmt.
Weil das irgendwie so ernst war und er den Gas gibt und er dann hinterher ruft, hey, ich will auch.
Ja, ich glaube, so dieses Genre der Actionkomödien der so 80er, 90er, das wurde hier schon so ein bisschen angedeutet. Also das muss irgendwie hier schon so ein bisschen entstanden sein. Also dieser Grundgedanke, Action eben nicht nur Action zu machen, sondern eben das auch so mit bisschen Slapstick und Komödie zu verbinden. Also hat mir irgendwie sehr gut gefallen, auch wenn es hochgradig absurd war mit diesem Luftkissenfahrzeug, aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Ja.
Es gab ja eine Alternative dazu, die eigentlich geplant war, aber sie fanden das mit den Gondeln noch besser. Eigentlich sollte es eine Motorradverfolgungsjagd geben, was bestimmt auch cool ausgesehen hätte, obwohl mit Roger Moore wohl eher weniger.
Das haben sie ja später gemacht.
Woanders. Ja, sie haben vieles später wieder gemacht, was sie hierfür geplant hatten.
Genau.
Das sollte über die ganzen Brücken da gehen und sollte dann auch über Gondeln fahren, die Motorräder und das war alles.
Ja, der Anfang sollte ja auch anders sein. Da wollten sie eigentlich den aus Octopussy diesen Jet eigentlich verwenden. Ja. Aber da waren sie spezialeffekttechnisch noch nicht so weit und haben es dann erstmal gelassen und haben dann diesen Fallschirmsprung gemacht.
Er sollte auch vom Eiffelturm springen und das haben sie dann auch sich für einen späteren aufgehoben.
Stimmt.
Und sie wollten nach Indien fahren, aber auch und da Dreharbeiten machen und auch das war zu teuer und das haben sie sich dann auch für Octopussy aufgehoben.
Ja,
also wenn sie eine Idee haben, dann
wird sie aufgeschrieben.
Werden sie irgendwann benutzt.
Irgendwann benutzt, genau.
Octopussy ist der übernächste, oder?
Nächstes For Your Eyes Only?
In tödlicher Mission, oder?
In tödlicher Mission
ist For Your Eyes Only, ja. For Eyes Only, genau.
Ja, ja.
Und danach ich glaube tatsächlich
Und danach müsste Octopussy sein, ja. Ich glaube schon.
Und dann kommt noch einer.
Ja.
Der mit
View to a Kill. Im Angesicht des Todes.
Ich überlege gerade, das war der letzte. Ja, okay, sehen wir dann. Das ist ja auch egal.
Im Angesicht des Todes war das war der letzte mit Mayday, genau.
Ja, obwohl er hier schon.
Während diesem ganzen Film mal überlegen, boah, woher kenne ich diesen Trax-Darsteller, Michael Lonsdale?
Ja.
Und irgendwann hat so Klick gemacht, ah, klar, der hat hier bei Der Name der Rose mitgespielt, als
stimmt.
Abt. Ah. Und irgendwie.
Mit dem anderen Bond.
Das auch, stimmt, aber ja. Da kann ich jetzt nicht so mit, das wäre jetzt sehr verdächtig gewesen. Ah, oh, der hat bei diesem Bond mitgespielt, ja. Also, ja, Der Name der Rose, auch ein richtig großartiger Film.
Der ist super, ja.
Ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und dann kloppt er sich ja oben nochmal mit dem Asiaten aus von Drax, wo du vorhin sagtest, der Stunt.
Aikido-Lehrer.
Ja, genau. Und zerkloppen unglaublich viel Glas.
Und unglaublich viele Museumsstücke, ja. Also.
Ja. Ich musste da ständig an John Wick denken. Der fliegt ja auch ständig mit Glas durch.
Ja, ja, genau.
Er nimmt alles an Glas mit, dass er irgendwie winken kann. Ja, genau.
Das stimmt.
Ja, als sie am Anfang so eine Museumstour da machen und sie sagen, dies ist die teuerste Vase, die oder Keramik, da wusstest du schon, mal sehen, auf welche das Art Ding und Weise kaputt, das Ding dran
aber nur wie, genau.
glauben muss.
Ich fand dann diese Alarmanlage ja super, wo er das so aufhebt, das läutet und dann stellt er es wieder drauf oder hört es auf.
Dann liegt aus, ja, genau. Bringt viel.
Ja.
Indiana Jones hätte ein kleines Säckchen dabei gehabt.
Ja.
Ja.
Aber man kann ja nicht alles haben.
Das stimmt.
Es wäre auch ein bisschen drüber gewesen, wenn hier hinter Bond dann plötzlich so ein riesiger Stein hinterher gerollt wäre.
Ja. Glaskugel müsste es da ja sein.
Ja, okay, genau, Glaskugel. Ja.
Aber es sah cool aus hinter dieser Uhr da oben, ne?
Ja, stimmt, Center. In dem Gebäude. Ja,
waren
ja.
die da drin oder haben die das nachgebaut? Das weiß ich jetzt allerdings nicht genau, aber es sah schon nicht. Ziemlich cool aus.
Es sah jedenfalls, das sah ziemlich echt aus. Auch
diese beleuchtete Uhr von innen halt und wo er ihn dann durchgeschmissen hat.
Ja.
Ja, ich finde es auch super, dass Beißer danach der neue Leibwächter wird. Also, ja. Da ist er wieder. Und ja, das ist
haben Sie da jemanden, wenn Sie den kriegen können? Ja, natürlich.
Stimmt.
Ja, also genau. Richard Kiel als Beißer, ich weiß, das ist auch so ein Aushängeschild eigentlich von Bond allgemein. Also jeder, selbst wenn er Bond nie gesehen hat, kann doch definieren, wer das ist und wo der mitspielt.
Ja, klar, ja. Genau.
Er ist nicht zu übersehen.
Das stimmt.
Ist auch eine sehr imposante Persönlichkeit. Ja. Also auch wenn man ihn so im Alter gesehen hat, ist jetzt bei der deutschen Wikipedia irgendwie so ein älteres Foto von ihm drin und sieht unfassbar sympathisch aus. Ja. So ein schöner, sympathischer Opi, der irgendwie ein bisschen groß geraten ist. Aber,
ja, genau. Das sieht
soll er auch gewesen
aus.
Sein.
Soll auch, ja.
Aber wie groß er ist, das sieht man ja. Das sind so ein paar beeindruckende Szenen. Einmal, wie er Bond aus dem Wasser holt. Und er sieht ja wirklich aus wie so ein Püppchen oder noch mehr, wie er die Agentin da, nicht die Agentin, die nur ganz kurz war.
Stimmt,
in Rio.
In Rio,
wo er die wirklich wie so eine Puppe festhält und das wirkt total, die wirkt wie so ein kleines Spielzeug, als er sie so im Arm hin und her.
Das sah auch cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen, wie er dann in seinem Kostüm da in diese leere Gasse wanderte mit diesem riesen Kopf da drauf. Also er ist ja schon, hat er alle überragt dabei, ne?
Ja.
Und als er nachher die Masse ankam und die mitgezogen hat, ist echt so irgendwie so zwei Köpfe. Also zwei Köpfe ist gut. Also eine Person größer als der Rest der Masse.
Dachtet ihr, dass die stirbt, die er da zu fassen hatte?
Als er sie anfangen wollte zu beißen, hatte ich erst gedacht, so, okay, das war's, ja.
Ja, das ist ja eigentlich so typisch, dass sie immer dran glauben, ne?
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Aber ich fand das gut, dass nicht jede immer, mit der er kurz was hat, hinterher dran glauben muss.
Ja, das ist auch witzig irgendwie. Dann kam ja die Masse an den Leuten an, die da rumtanzen und die da mitgeschleppt haben. Und er erstmal guckte hin zu ihr, so nochmal, ich will sie eigentlich, ach nö, dann tanze ich jetzt mal mit. Und dann hat er so richtig mit, so,
Ja, er hat ja auch gelacht irgendwie.
Ja, hat gelacht und dann so, mitgetanzt. Das fand ich schon so, okay, interessant. Sagt ihm, ach, bringt eh nichts, also Spaß haben.
Ja, das. Man musste ihn ja schon so ein bisschen sympathischer machen, auch in Anbetracht dessen, was später passiert.
Zum Schluss, ja. Das stimmt schon.
Trifft er ja die Holly Goodhead wieder, als er oben auf dem Zuckerhut war, da glaube ich drauf, da oben, ne? Oder war er da gegenüber? Irgendwo da, auf jeden Fall in Rio. Und
genau, er war da beim Zuckerhut, weil er von da so einen Blick hatte auf diesen Airport, wo Drax dann ja seine Güter umgeschlagen hatte, sozusagen.
Ja. Ne? Und dann kommt ja der eigentlich gefährlichste Stunt da mit, wo sie sich oben auf mit den Gondeldächern geprügelt haben. Und hattest du das gehört, was der Stuntman erzählt hat?
Nee.
Es gab ja so Sicherheitsleinen und so, und es war schwer, die so ein bisschen zu verstecken. Mhm. Und Bond fiel ja einmal runter und hing dann da dran und zog sich dann wieder hoch, und das hat er gemacht. Und die Stuntmen waren oben, und dann kam von den Kameraleuten und von der Regie und sowas, seid ihr bereit? Er war aber noch nicht gesichert und dauerte noch einen Augenblick, und dann hat er gesagt, ach egal, ich gebe mir jetzt nicht die Blöße, ich mach das so. Und dann ist er ein bisschen doller abgerutscht, und er sagte, das war tatsächlich das, wo er in seiner Karriere dachte, am ehesten das dachte, dann wird's, das war's jetzt.
Okay.
Und er hat es halt, also es ist, mach ich mal eben so.
Super. Sicherheit,
also braucht das schon. Diese ganze Gondelszenen, die sind natürlich super imposant, aber ist das nicht einfach ein hochgradiger Schwachsinn, was die uns da zeigen?
Ja, natürlich.
Also es ist ja später so, dass Bond eben zusammen mit seinem Bond-Girl da mit dieser Kette flüchtet, und die rutschen diese Kette, also dieses Seil hinab von der Seilbahn, aber diese Seil selbst, das bewegt sich doch, indem es quasi die Gondeln zieht. Aber in dem Film wirkt es so, als würde die Gondel selber auf diesem Seil selbstständig gleiten. Ansonsten wäre das ja absolut unlogisch, dass die Gondel plötzlich so schneller ist als die mit der Kette, wenn die da runterrutschen.
Ja, es gibt halt einmal die Zugseile, und dann gibt es eben die Seile, wo halt die Rollen drauf sind, wo sie dann drauf rollt, genau.
Genau, aber das Ding bewegt sich ja nicht selbstständig auf dem Seil, sondern das Seil wird eben gezogen durch diese
Apparat. Durch diese großen Räder dann auch. Ja, richtig.
Korrekt, genau. Ja, deswegen ergibt diese ganze Szene keinen Sinn, auch wenn sie sehr imposant ist.
Ja, das stimmt. Mit dieser Kette hätte er eine unglaubliche Geschwindigkeit draufgekriegt.
Ja, vor allem, weil es ja alles gefettet ist und geschmiert und sonst was alles.
Der wird da mit Lichtgeschwindigkeit unten.
Vielleicht nicht ganz, aber schnell genug, um das nicht zu überleben, ja.
Ohne einen blauen Fleck, wie sie es jetzt hatten.
Aber die Gondel hätte ihn niemals einholen können.
Das stimmt auch.
Schon deswegen nicht, weil der Beißer vorher das Zugseil durchgebissen hat.
Stimmt.
Und das Seil, was er durchgebissen hat, war tatsächlich aus Lakritz.
Das hätte ich auch durchgebissen.
Ja.
Es war eine sehr spaßige Szene. Ja, also einerseits, wo das oben beginnt, dass dieses Seil da durchbeißt, und dann eben dieser Kampf, und das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ja. Also auch heute noch. Und
das stimmt.
Wie gesagt, das ist dann total drüber, als sie da runterrutschen und die Gondel eben so quasi also als Verfolgungsjagd noch
jetzt. Also da richtig Gas gibt nochmal.
Ne? Ja, genau. Und dann eben auch das dumme Gesicht, das ja Beißer noch
der unbedingt
aus dieser Gondel guckt.
Ja.
Ja, und dann durch dieses Haus fährt. Alleine das war schon sehr imposant, wie das alles in sich zusammen. Das sah alles sehr echt aus.
Eins dieser großen Transporträder dann auch ihm um Hals und das Genick, und er es dann hochgedrückt hat. Und dann kam er sein späterer Love Interest an, dieses kleine blonde Mädel.
Mit den Zöpfen.
Mit den Zöpfen, die Pippi Langstrumpf.
Die nochmal extra klein ist.
Die nochmal extra klein ist. Und hilft ihm dann halt dieses Ding, also Pseudo, dass das Rad dann irgendwie wegzustemmen. Und dann noch welche Musik dabei, ne?
Ja, diese voll die Love-Story-Musik dabei.
Genau. Ja. Ist das nicht, war glaube ich aus dem Film Love Story, oder?
Das weiß ich nicht.
Sogar. Ich glaube, das war irgendwie die Melodie aus dem Film.
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Das ist so eine Szene im Film, wo man denkt, eigentlich kann es jetzt nicht mehr viel absurder werden. Und dann kommt eben dieser Twist mit diesem kleinen zierlichen Mädchen. Und es gibt also quasi so dieses Instant-Verliebtsein. Und die holen sich an den Händchen und gehen aus dem Haus raus.
Um nochmal zu zeigen, dass wir alles nicht so ernst nehmen. Und nimmt auch das mit den Gondeln eben nicht so ernst. Das hier ist noch mehr drüber, dann wirkt das andere gleich viel realistischer, was wir vorher gezeigt haben. Genau.
Das macht den Film aber tatsächlich in so verschiedenen Teilaspekten überhaupt nicht vorhersehbar. Also als ich den zum ersten Mal jetzt gesehen habe, dachte ich, das machen die doch nicht wirklich gleich. Also ich habe vieles kommen sehen, aber das nicht. Ja. Und genau, aber es ist irgendwie schön, weil es auch den Charakter dann doch nochmal irgendwie so ein bisschen Menschlichkeit gibt. Das ist nicht einfach nur so ein Holzkopf, der durch die Gegend läuft, sondern der hat eigentlich auch Gefühle und dementsprechend fand ich das sehr nett.
Mhm. Und dann kommt gleich die nächste absurde Szene mit dem Krankenwagen. wie sie den Typen in der Mitte so abwechselnd anblinzeln und lächeln. Ja.
Stimmt.
Und er dann rausfällt auf dieser Trage und dann die Straße runterrollt.
Das hätte Bond ja nicht geschafft, hätte Hollywood hätte ihm nicht geholfen. Die hat ja die Vorlage geliefert, ne?
Ja.
Also sie hat ihn öfter sozusagen aus der Patsche geholfen und war dann selber danach ja die Gefangene.
Eben, ja. Sie war ja noch gefesselt und er nicht.
Ja.
Nee, aber es war auch wieder sehr lustig, wie das Ding da runterfuhr und
vor allen Dingen dann am Ende, dann wo die Kurve ist und er dann geradeaus weiterfliegt und dann, ich glaube, im Mund von, was war das, Wrigley Spearmint, keine Ahnung, jedenfalls im Mund von irgendeiner Plakatwandfrau stecken geblieben war.
Und dann haben wir wieder dieses obligatorische, der Stützpunkt ist jetzt woanders, diesmal in einem Kloster und auch Moneypenny sitzt da wieder und wir haben wieder alle Möbel mitgenommen, wie üblich.
Ja, natürlich, immer.
Ich bin von einer Seilbahn. Sie glauben mir nicht. Deswegen hatte ich es am Anfang gesagt. Ich finde, das wird lustiger, weil es zweimal passiert.
Das stimmt.
James, Sie sehen aus, als hätten Sie gerade einen Abenteuerurlaub hinter sich.
Sie haben gar nicht so unrecht, Moneypenny. Ob Sie es glauben oder nicht, ich war in der Seilbahn und Sie glauben es nicht.
Im nächsten Hof.
Ja, das ist immer wieder lustig. Das ist halt so ein Augenzwinkern. Und da hat man ja auch zuvor bei Bond durchaus schon mal gesehen, auch wenn man es sehr viel ernster genommen hat, dass das irgendwie doch schon so ein bisschen absurd ist, immer die ganzen Möbel mitzuschleppen. Ja. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass in diesem Film hier unser Darsteller von Q, also Desmond Llewellyn, im Vergleich zum Vorgänger arg nachgealtert ist. Und ich hatte irgendwie mal nachgeguckt, wie alt der tatsächlich damals auch schon war. Ich meine, der Mann, der ist 1914 geboren. Also der war quasi auch damals schon so nicht mehr der Jüngste.
Ja. Der war von Anfang an schon alt.
Da fällt das natürlich sehr viel mehr auf, dass er jetzt sehr viel mehr Falten pro Film hat.
Das stimmt.
Er wird ja noch einige Male dabei sein, aber Bernard Lee, der M spielt, ist jetzt das letzte Mal dabei, weil er im selben Jahr oder das Jahr darauf gestorben ist.
Ja.
Der war ja bis jetzt auch in allen Bond-Filmen als M dabei.
Ja, 1981, also 2 Jahre später.
Oh, 2 Jahre sogar.
Ja, genau.
Aber da war der nächste wahrscheinlich noch nicht da. Ich weiß gar nicht, wann der. Damals kamen die Bonds ja immer noch relativ regelmäßig. Und jetzt dauert das ja oft mal ein paar Jahre länger.
Aber ich habe das ein bisschen übergangen vorhin, einfach weil ich die andere Dame so optisch ein bisschen hübscher fand. Aber die Dr. Holly, die Goodhead, das ist eigentlich schon bisher so die bisschen die kompetenteste Frau an Bond-Seite, oder?
Muss man sagen, genau. Sie hatte keine Szene, wo sie das Dummchen gespielt hat.
Ja.
Genau. Irgendwie übertölpelt wurde von anderen Leuten. Sie war eigentlich da immer die Intelligentere.
Ja, auf jeden Fall. Also sie ist
schon am Anfang nach dem Motto, ich wollte den Dr. Goodhead sprechen. Sie sprechen mit ihm, mit Dr. Goodhead. So, was? Eine Frau?
Ihre Auffassungsgabe ist.
Oder ihre Auffassungsgabe ist, ja genau.
Beeindruckend, ja.
Beeindruckend, Mr. Bond. In der Tat.
Guten Tag.
Kann ich Ihnen vielleicht helfen?
Ja, mein Name ist Bond. James Bond. Ich suche Dr. Goodhead.
Sie haben sie gefunden.
Eine Frau demnach.
Ihre Beobachtungsgabe spricht für Sie, Mr. Bond.
James, für meine Freunde.
Holly Goodhead.
Machen Sie eine Ausbildung als Astronautin?
Das bin ich schon lange. Ich komme von der NASA, der Raumfahrtbehörde.
Da hat sie ihn eigentlich schon eher so, ne?
Ja.
Wind aus den Segeln genommen. Also diese Matschsprüche haben bei ihr nicht gefunzt. Das fand ich gut.
Das hat sie auch mal gesagt.
Stimmt. Sie fand aber auch, die Schauspielerin fand aber auch, dass es sehr angenehm war, dass sie den Namen Holly Goodhead hatte, dass es wirklich kein sexistischer Name war, sondern eher ihren Intellekt herausgestellt hat.
Ja, und dass sie nicht Pussy hieß. Oder, und
das,
oder?
Genau, meine ich ja. Also keine sexistische Anspielung, sondern das wirklich, ne? Das fand sie sehr angenehm. Das fand ich auch gut.
Ja, und was ich auch schön fand, ist die Motorbootverfolgungsjagd, die jetzt als nächstes kommt. Die fand ich auch sehr beeindruckend eigentlich. Und hier hören wir auch etwas das letzte Mal leider. Das ist aus Dr. No das zweite Bond-Thema gewesen, was sie in Verfolgungsjagden benutzt haben, was sie hier noch einmal einfügen zu dieser Bootsverfolgungsjagd. Der Broccoli und der Regisseur, der Louis Gilbert sind da rumgefahren und haben diese gigantischen Wasserfälle gesehen, die zweitgrößten Wasserfälle der Welt. Und da haben die gesagt, die bauen wir ein, egal wie das in die Geschichte passt. Wir brauchen eine Bootsverfolgungsjagd. Ja. Wir müssen das alles einbauen. Die Verfolgungsjagd war wieder in, ich weiß nicht, Kanada, irgendwo anders. Mhm. Aber die Dinger da und Bootsverfolgung, da fand ich auch sehr cool mit den Minen und den Raketenwerfern.
Auch das Boot, fand ich auch. Wo eben auch Q noch sagte, nach dem Motto, bringen Sie mal heil zurück.
Guter Gag.
Das ist sauteuer und du wusstest schon, das Ding überlebt es nicht. Ja, aber das Schiff war auch sehr, sehr, sehr futuristisch aus, muss man sagen. Ne? Also es sah eher aus wie so ein typisches Bösewichtboot.
So ein bisschen aus Mad
Hightech. Ja. Ja, stimmt. Und vor allen Dingen auch dann, dass eben dieses Top dann aufgemacht werden konnte und dann zum Paraglider wurde. Das fand ich. Ja.
Und dass man bei den Explosionen der anderen Schiffe die Leute durch die Gegend fliegen sah.
Die Puppen, ja.
Die Puppen.
Sogar, nicht einmal war es sogar wirklich ein Stuntman, das hat man gesehen.
Ja, der fiel hinten raus, der bewegte sich noch. Genau. Aber manche wurden ja so Meter hoch in die Luft geschleudert.
Richtig, genau. Ja, aber es sah schon beeindruckend aus, muss man jetzt sagen. Aber das Boot war auch wirklich durchdacht, ne? Mit den Minen und den kleinen Torpedo.
Aber es wollte einfach nicht. Es wollte einfach nicht den Wasserfall herunterfallen.
Nee.
Es ist auf den Wasserfall getrieben, alle Kameras waren bereit und das Ding blieb oben stecken. Ja. Und die haben es da nicht weggekriegt. Und war das der Regisseur oder der Kameramann? Habe ich vergessen. Ich glaube, der Regisseur war das. Der hat sich tatsächlich abgeseilt mit dem Hubschrauber und wollte dem Boot einen Kick geben. Er hat das erzählt. Und jemand anders sagte, das ist einer der coolsten Stunts in dem Film gewesen. Und der kam noch nicht mal vor.
Der kam nicht mal vor, ja.
Er ist sogar da ins Wasser gegangen, weil da war das 1,5 Meter hoch, das Wasser nur. Mhm. Und hat es einfach nicht geschafft. Er blieb immer an einem Felsen hängen oder an einem Busch, ist er aus Versehen mal abgesetzt worden. Und dann haben sie es irgendwann aufgegeben, weil es zu gefährlich wurde. Aber nachts hat es geregnet und am nächsten Tag war das Ding weg und sie haben es nie wieder gefunden.
Ich fand es ja hier in dem Film irgendwie interessant. Der Beißer hat da ja nochmal so eine Szene, wo man sich dumm aus der Wäsche gucken kann. Ja. Und er wirkte oder erinnerte mich einfach sehr an den Coyote aus Roadrunner in dem Film. Also von diesem Gesicht, was er immer gezogen hat, kurz bevor irgendwie was passiert.
Das stimmt, ja.
Ja, das haben sie hier nochmal auf die Spitze. War ja schon bei der Spion, der mich liebte, so ein bisschen so. Aber hier haben sie es nochmal auf die Spitze getrieben. Ja. Es ist auch irgendwie immer total lustig. Man weiß genau, dass das jetzt passiert und dass er doof gucken wird. Und das ist aber richtig cool gemacht jedes Mal.
Taucht er eigentlich nochmal auf, der Beißer, oder ist das sein letzter Auftritt?
Nee, er verbringt jetzt seinen Lebensabend mit der kleinen Ego.
Ja, okay. Ja, ich dachte ja erst, sie lassen ihn sterben, aber dann hört man in so einem so Off-Gespräch eher, sie hatten einen riesengroßen Mann und eine kleine zierliche Frau irgendwo
aufgeführt. Genau, im Ozean, Wasserlandung, richtig. Ja.
Als er abstürzte, sagst du, die kommt schon irgendwie runter.
Ja, genau, die machen schon irgendwie. Ja, stimmt.
Ja, und jetzt geht er durch den Dschungelbund, nachdem er mit dem Paraglider da rumgeflogen ist. Und,
weil in dem Amazonas, es soll, glaube ich, ein Amazonasgebiet sein oder sowas, wo so eine Orchidee wächst, die halt...
Orchidea negra.
Genau.
Die Amazonas, am untere Region des Tapirapo.
Ja, stimmt. Nicht die obere Region des Amazonas, genau. Und dass da so eine Orchidee wächst, die halt diese, woraus man halt dieses Gift gewinnen kann, genau.
Genau, da, dieses Gift ist eigentlich, das hat er nur ein bisschen weiterentwickelt. Normalerweise betäubt das nur. Hm. Oder nee, macht unfruchtbar. Ja. Darum sind die Leute in der Gegend alle ausgestorben, weil diese Pflanze unfruchtbar macht. Und der Drax hat das ein bisschen weiterentwickelt, dass das eben auch tödlich ist. Nur für Menschen, nicht für Tiere und
genau.
Oder Pflanzen.
Weil er wollte ja Pflanzen und Tiere erhalten, sondern nur die Menschen mussten weg.
Ja, das ist prima Plan. Jetzt kommt, trifft da auf einen, blablabla, geht da durch Felsen durch und da sind dann plötzlich jede Menge von diesen, von dieser Rasse, von dieser Superrasse, sind natürlich nur die schönsten die Menschen überhaupt, die er mitgehen lassen.
Die besten Models, lassen, die er finden konnte, ja, genau. Genau.
Und was ich so ein bisschen absurd fand eigentlich ist, er geht ja da am Rand dieses Wassers längs und dann ist er mit so einer Hydraulik so ein Stein, der hochklappt. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, wieso bauen die wie rechnen sie von vornherein damit, dass da mal irgendwann jemand längs guckt, der ins Wasser geschubst
werden muss? Muss doch. Er wollte erst über die Brücke und hat gesagt, nee, das ist garantiert eine Falle, ich gehe mal drum rum und dann brrrr.
Auch so ein Cartoon-Ding wieder.
Ja, da, genau.
Das da war auch wieder diese Gottanspielung, ne? Also lauter Evas und ja. Bond war so der Adam und wurde natürlich von der Schlange.
Stimmt, ja. Auch wenn die Schlange teilweise.
Moment, ja. Ja, ab dem Moment fühlte ich mich wie in so einer Classic-Toss-Episode.
Stimmt. Also,
das wirkte alles so eigenartig ab dem Zeitpunkt eben auch so diese reinen Leute, die alle so sauber, alle gleich aussahen, alle einfach so unfassbar, Anführungszeichen, schön aussahen. Und also wäre jetzt irgendwie Captain Kirk mit Mr. Spock und einem Trikot da um die Ecke gekommen, hätte ich es auch geglaubt.
Ja, das stimmt.
Jetzt ist auch egal. Teilweise sah die Schlange sehr gut aus und ich fand, teilweise sah sie aus wie ein nasses Handtuch.
Das stimmt.
Das sah man nicht, dass er sie selbst beim Kämpfen bewegen musste.
Das ist halt, genau, es ist halt wieder Kraken bei. Wie ist es nochmal? Dem Dracula-Darsteller damals.
Ach so, ja.
Bosi.
Ach so, der, ja. Ich hatte eben an den anderen gedacht. Ach so. Aber sonst das. Set, was jetzt als nächstes kommt, ist ja wieder richtig cool, ne?
Ja, das hat mich ein bisschen an das Schwarze Loch erinnert.
Habe ich hier stehen, erinnert mich ein bisschen ans Schwarze Loch.
mit den ganzen Leinwänden, ist vielleicht, weil es der gleiche Designer war.
Ja.
Genau.
Ja, es sah schon cool, besonders dieses mit diesem Dreieck, dieser dreieckige Raum mit den ganzen Bildschirmen, das sah so aus.
Ja, stimmt.
Hinterher diese anderen Sets, das waren ja auch teilweise woanders, diese großen Höhlen. Und was auch genial aussah, war natürlich dieser Konferenzraum, der sich in die Startrampe eines Shuttles verwandelt hat.
In diesen Diffusor, ne, um das heiße Gas abzuleiten.
Ja.
Als dann die Monitore runter, so zusammenklappen, runterfahren. Oben dann die Klappe aufgeht, dann siehst du die Triebwerke vom Space Shuttle da. Das ist, ja.
Dummer Platz.
Ja, könnte warm werden. Aber auch da bei den Starts muss ich auch sagen, also die Starts sahen auch sehr gut aus. Also
ja, sagtest du vorhin schon und das war sehr beeindruckend.
Auch schon am Anfang. Also
für 79 das, alleine schon.
Genau, ne? die haben das ja, was haben sie da genommen? Die haben da genau, bei dem einen haben sie Salz benutzt und dann halt starke Scheinwerfer und dann haben sie das Salz halt beleuchtet, wie es dahin rausrieselte.
Es sieht richtig echt aus.
Ja.
Aber wenn du es weißt und das jetzt siehst, sieht das total scheiße aus. Weil du das haben sie auch schon beim Zorn des Khan benutzt.
Ja.
Die Wasserfälle im Hintergrund in der Genesis-Höhle war auch runterlaufendes Salz.
Genau.
Und es sieht aus, als wenn da halt Dampf rauskommt oder sowas.
Ja, sieht großartig aus, ja. Weil es auch ganz feines Salz ist halt, ne?
Ja.
Stimmt.
Pudersalz.
Pudersalz.
Gibt es das Puderzucker? Pudersalz kann ich noch gar nicht. Warum auch?
Ja. Ja, das hatten sie auch bei Ghostbusters benutzt, ne? Als der Hydrant da auf dieser, wo die Freiheitsstatue da längst läuft.
Ach ja.
Das fährt er einen Wagen gegen einen Hydranten, dann spritzt das Wasser da hoch, das war auch Salz.
Also weit entferntes schäumendes Wasser sieht er halt aus.
Ja, das sieht schon cool aus. Aber bevor ich es nachher vergesse, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, aber Richard Kiel hat ja später auch eine kleine Sprechrolle. Ja. Also der Beißer. Und da musste ich sehr lachen, weil man hat ihn von Hartmut Neugebauer sprechen lassen. Und der spricht ihn ein bisschen so wie Hagrid in
Harry
Potter Film. Ja.
Auf uns. Alles Gute.
Ich habe ihn letzten Mal immer nur auf Englisch gesehen. Also deswegen... Aber ja, stimmt.
Aber auch so ein schöner kleiner Schmunzler. Ich dachte mir, ach, wie schön, wie nett. Irgendwie passt die Stimme voll zu ihm.
Ja, so Teddybär-mäßig so ein bisschen. Ne?
Ja, genau.
Wie Hagrid ja auch war. Ne?
Ja, genau.
Aber er hatte auch zwei sehr beeindruckende Auftritte, fand ich. Einmal, wie er Bond da aus dem Wasser zieht, wie man nur seine Beine sieht. Ja. Das sah richtig beeindruckend aus, wie er steht. Und das zweite in der Raumstation, wie er plötzlich hinter den beiden steht.
Ja. Von oben und nach unten.
Das wirkt nicht albern oder so. Das ist sehr beeindruckend. Aber auch lustig irgendwie.
Aber auch da ist sein Gesicht sehr schön, wo dann Bond erzählt nach dem Motto, was Drax vorhat. Nach dem Motto, dass er ja nur seine perfekten Leute hier hat und alle anderen deswegen sterben mussten. Und er so nach dem Motto, Moment.
Er blinzelt den noch einmal zu. Genau. Nur perfekt. Niemand, alle anderen müssen sterben.
So, Moment.
Und da hast du schon gesehen, jetzt hat er registriert, dass er hier an der falschen Ort ist.
Dass er für die falsche Seite kämpft. Das war ja auch das, wo er dann sagte, es war kein blöder, dummer Handlanger, sondern er konnte wirklich eben eins und eins zusammenziehen. Das fand ich auch ganz schön.
Irgendwann, ja.
Ja, was für ein Twist eben auch, dass er plötzlich dann doch irgendwie Seiten wechselt. Das ist ja genauso unerwartet wie... Also vorher diese kleine Romanze mit dem kleinen zierlichen Mädchen. Also
stimmt.
Es ist einfach, da hat niemand mit gerechnet und es macht irgendwie diesen Charakter ja plötzlich noch mehr sympathisch, weil er nicht so eindimensional ist plötzlich.
Richtig.
Und deswegen noch viel mehr schade, dass der nie mehr aufgetaucht ist.
Das stimmt.
Ja, aber vielleicht hätte das auch ein bisschen, weiß man nicht, wie sie es gemacht
hat. Aber jedenfalls
haben
sie ihm da ziemlich viel Tiefe gegeben, finde ich auch, ja.
Ja, also der hätte ja nicht noch mal jetzt in jedem Film auftauchen müssen, aber vielleicht 2-3 Filme später irgendwie noch mal so als Nebenfigur einführen. Ich glaube, da hätten sich sehr viele Leute sehr gefreut drüber.
Ich glaube auch so als Kuchen, der ihnen immer kurz geholfen hätte oder irgend sowas.
Ja, stimmt.
Ich helfe dir nicht nochmals, hätte er dann sagen können und dann geht er wieder, oder?
Das wäre cool. Ja, selbst wenn es nur so eine kleine Szene gewesen wäre, dass er irgendwo auftaucht als engagierter Bösewicht, er blickt irgendwie James Bond und macht dann nur so eine Handgeste, so ach, geht weg. Weißt du, das wäre ja allein schon ausreichend.
Das hätte schon ausgereicht, das stimmt.
Aber das wäre nur bei Roger Moore gegangen, woanders hätte er nicht auftauchen
wahrscheinlich
dürfen.
Wahrscheinlich.
Was ich auch gut finde, so eine Kleinigkeit, als sie Bond aus dem Wasser gezogen haben und er sich mit Drax unterhalten hat die ganze Zeit, war er die ganze Zeit nass.
Ja, stimmt.
Sonst sind die immer
auf einmal trocken.
Ja. Als sie wieder losgehen, war er dann doch plötzlich trocken. Aber er war länger als gewöhnlich in diesem Film.
Länger als gewöhnlich, das stimmt. Er hatte nicht sofort wieder die Föhnwelle. Das stimmt, ja.
Ja, dann schaffen sie es natürlich doch da unten raus und schmuggeln sich in eins der Shuttles und fliegen dann hoch und wissen ja noch nicht, was sie da erwartet. Und dann kommt die Lieblingsszene des Special-Effekt-Typen, wie die Raumstation so langsam auftaucht, so als wenn die Sonne aufgeht. Und
es sieht aber auch gut aus, muss man wirklich sagen.
Ja, es sieht wirklich bemerkenswert aus. Also
auch die Musik dazu, die ist
Musik ist sowieso cool.
Ja, also ich habe es natürlich jetzt in 4K gesehen, auf einem relativ großen Bildschirm und natürlich sieht man dann im Hintergrund eben so diese Aussparung, wo die Sterne quasi fehlen und man sieht quasi im Vorfeld schon, okay, da wird diese Station sich jetzt natürlich gleich erheben. Das macht das nicht schlechter, sondern das macht es für mich aus der Perspektive sogar super interessant, weil man ja quasi die Technik durchschaut, wie sie es gemacht haben.
Ja.
Da denke ich einfach, wow, also für die damalige Zeit sieht dieses Modell sieht großartig aus, sieht toll aus, wie es eben so inszeniert ist. Und na klar, die konnten damals nicht damit rechnen, dass man das irgendwie 40 Jahre später irgendwie nochmal hier in 4K guckt.
Da gab es noch, da gab es die Idee von 4K noch gar nicht,
genau. Und damals eben in der Auflösung im Kino ist das wahrscheinlich niemandem aufgefallen.
Nee, ich habe den Film mal in so einer Sondervorstellung im Kino gesehen auch. irgendwie auch im Streits bei uns oder sowas, so eine Sondervorstellung gewesen, alte Filme. Ich habe letztens zum Beispiel auch gerade Sie leben geguckt.
Von Carpenter. Ja, habe ich gelesen.
In Savoy. Super. Dumm. Genau, super.
Das ist der Soundtrack des Films.
Genau, aber der Film war großartig im Kino, muss man echt sagen. Auch da habe ich gedacht, so alter Schwede. Na, am Anfang war es so, das war alles wie halt damals die Filme, ne? Also alles etwas unschärfer, als man gewohnt ist. Ups. Mein Wecker.
Hat man nichts gehört.
Achso, okay. Am Anfang denkt man so, oh, ist das unscharf, weil du, das Filmkorn und sowas alles ist auch so ein Film der 80er, man sieht das dann eben. Aber man gewöhnt sich schnell dran und da war auch, also da haben die Spezialeffekte sind echt gut gealtert. Also genau wie bei Bond, ne? Und das dadurch, dass das ganze Bild halt ein bisschen verwaschener ist, ganz leicht, und dadurch, dass es ja auch projiziert wird, sieht man eben diese Aussparung nicht.
Ja, eben, ja. Klar. Was ich ein bisschen komisch fand, dass da keiner ist da oben. Dass sie nicht irgendeine Crew haben, die sowieso schon da ist. Denn die sind ja da hingekommen und müssen erstmal das Ding einschalten.
Licht einschalten.
Ja. Genau. Ja.
Das fand ich ein bisschen komisch. Und dann fängt das sich ja an zu drehen, damit die Drehkosten nicht so teuer werden, weil Schwerkraftdreharbeiten sind immer zu teuer.
Ja, das stimmt. Aber auch da muss man ja echt sagen, dass diese Schwerelosigkeitsshots ziemlich gut waren.
Ja, das war auch die größte Schwerelosigkeit-Massenszene, die es bisher gab, als sie diesen Notausstieg gedrückt haben und dann da alle anfingen rumzufliegen.
Ja.
Und man muss schon sehr genau hinsehen, wenn man irgendwelche Seile entdecken möchte.
Ja, das ist echt gut gemacht.
Wenn man einfach nur so guckt, dann wirst du keins von diesen Tricks auch eben mit der Handstation nicht sehen.
Ist er wirklich sehr, handwerklich sehr
super. Vor allen Dingen auch trotzdem, es waren, Hollywood hat ja lange Haare und trotzdem wirkt es wirklich wie Schwerelosigkeit. Das haben sie echt nicht schlecht gemacht.
Heute hätten sie zum Zopf gebunden, damit das nicht so teuer wird.
Natürlich. Es ist auch nicht hundertprozentig realistisch, weil sonst hätte man es unter Wasser drehen müssen, wie sie ja auch bei einigen Filmen gemacht haben, um Schwerelosigkeit zu simulieren. Ja. Aber das ist schon echt sehr handwerklich.
Damit kann
sehr
ich leben.
Gut. Ja, stimmt.
Aber ich fand das gut, wie das, der Bond drückt ja irgendwann den Emergency Stop, damit sie das herannahende Schiff nicht abschießen können, weil da ist ja die Rettung drin, weil die ja unten irgendwann rausgefunden haben.
Ja, weil sie diese Tarnkappe abgestellt haben. Ne?
Ja. Kurz dazwischen, dieses Tarndings da, das war ja auch eine Konsole, die ist aus Mondbasis Alpha 1 ausgebaut worden.
Deswegen kam die mir so bekannt vor.
Naja, und was soll ich sagen? Ach ja, dann stand da ja Emergency Stop und in Deutsch wurde das mit Untertiteln übersetzt, wie immer in Notbremse.
Ja, klar.
Das fand ich lustig. Ach, Notbremse. Hätte ich das so gewollt.
Übrigens, ich habe im Vorfeld mal recherchiert, wie viele Filme ich mit Roger Moore gesehen habe jemals. Und da ist mir aufgefallen, dass der Name relativ groß ist. Natürlich kennt man Roger Moore und man kann den direkt auch mit dem Gesicht verbinden. Mhm. Aber ich habe zuvor keinen einzigen Film mit ihm jemals am Stück gesehen und hatte den Namen immer nur so im Kopf, als der hat mal James Bond gespielt. Okay. Und die meisten Filme, die ich bisher jetzt mit ihm gesehen habe, sind James Bond Filme.
Ah. Auch nicht auf dem Highway ist die Hölle los?
Den habe ich in Ausschnitten mal gesehen, weil ich das damals irgendwie diese Herangehensweise an den Film schon so ein bisschen doof fand. Also,
aber da war ja auch James Bond, also von daher.
Ja. Aber so viele habe ich mit ihm tatsächlich auch nicht gesehen. Das sind vielleicht zwei, drei andere noch. So,
es gab so ein paar, die kriegst du mal.
Flucht nach Athena.
Und genau, ja.
Und das war es dann auch schon, weil ich jetzt auf Anhieb fällt mir da auch nicht groß was ein. Wenn ich durchgucke, sind das vielleicht so ein, zwei, aber viele werden es nicht sein.
Spice Girls The Movie.
Oh nee, den habe ich nicht
gesehen. Spice World, ja, aber den habe ich auch nicht gesehen.
Ja, das ist Spice World, genau, so hieß er.
Aber dann auch, wie hat man ihn denn da überzeugen können, da mitzuspielen?
Mit Geld, mit schönen Frauen.
Ja.
Du kannst nochmal mit schönen Frauen drehen, wie damals bei Bond. Oh.
Also, ich gehe jetzt gerade nochmal die Liste durch und nein, da ist wirklich überhaupt nichts dabei. Seit dem Beginn, was ich jemals ansonsten mit ihm komplett gesehen habe. Also ja, für mich ist eigentlich, und das ist ja so eine Sache, also ich kann jetzt bei jetzt habe ich, ist mir der Name gerade entfallen. Wie heißt nochmal der andere James Bond Darsteller? Der erste?
Sean Connery.
Genau. Jetzt war mir kurz der Name weg. Aber mit ihm verbinde ich ja sehr viel mehr andere Filme und deswegen ist er für mich auch nie so der Bond gewesen. Und wenn ich jetzt aber an der Bond denke, habe ich irgendwie eher das Gesicht von Roger Moore sogar vor Augen als das von John Connery.
Ja, das stimmt ja.
Aber wenn ich hier so durchgucke, mir fällt da außer die zwei, die Serie.
Genau.
Außer die beiden, die ich dir vorhin gesagt habe.
The Saint, die Serie.
Habe ich auch nichts gesehen von den Filmen.
Ach so, okay.
Ja, also das ist doch bemerkenswert, dass das doch so ein Name ist, den man trotzdem jederzeit zuordnen kann, aber man weiß gar nicht warum, außer eben durch Bond.
Ja, ja. Caesar und Kleopatra, da hat er doch den dritten Söldner von links gespielt. Das muss man doch wissen. Uncredited.
Ja, aber spannend.
Ja. Was sie auch rausgeschnitten haben, das stand auch im Drehbuch, es sollte ja eigentlich, in diesem Shuttle haben sie ja diese ganzen Paare, wie damals zur Arche, haben sie es ja auch verglichen, transportiert, die dann die neue Menschenrasse züchten sollten. Und eigentlich sollte Drax noch mit versteckten Kameras beobachten, wie sie gerade die neue Rasse züchten, wie sie da mehr oder weniger am Poppen sind. Das. Ja. Aber sie empfanden das denn zu schlüpfrig. Das doch so, es hätte auch nicht reingepasst irgendwie.
Nee, ich meine, man hat schon mitgekriegt, dass er wirklich da eine Gottfigur spielt halt. Das war ja überall diese ganzen Anlehnungen halt, ne? Es gab so, also das war schon genug.
Da hat auch schon während dem Flug hier Händchen halten und alles ausgereicht, um das zu symbolisieren.
Genau.
Und
die gucken sich so an, so sich so gegenseitig, alle total verliebt.
Aber es hätte sowieso nicht geklappt. Die waren viel zu wenig Leute, um eine neue Rasse zu züchten.
Das dachte ich mir auch, ja. Genau. Ja, weil diese paar also, voll Hanseln sollen jetzt...
Das wäre irgendwann ein Inzest.
Und sie hätten auch nicht nur pärchenweise, sondern jeder hätte mit jedem schlafen müssen.
Und dann hätten sie aber auch mindestens 10-mal so viele Leute haben müssen, damit das geklappt hätte.
Obwohl, das hat auch schon mal mit einem Paar geklappt.
Ist nicht nachgewiesen.
Ganz am Anfang.
Ja, ja. Du meinst... Genau, wo sie aus seiner Rippe und so, genau.
Nein. Du hast noch nie Erich von Däniken gehört. Der hat ganz andere Ideen.
Der hat ganz andere Ideen. Doch, habe ich, aber ich habe irgendwann abgeschaltet. Geistig.
Zu Recht.
Erich von Däniken, ja.
Direkt von Däniken, ja, auch spannend. Ja. Wie gesagt, er wollte ja die ganze Menschheit zerstören oder besser auslöschen. Es gab der dritte Roman von Ian Fleming war ja Moonraker und da war es eine Rakete, die London zerstören sollte.
Eine Rakete mit Atomsprengkopf, die London halt platt machen sollte. Und das fanden sie dann halt nach Star Wars und sowas alles ein bisschen zu piffig. Und vor allen Dingen zum letzten Bond, der ja auch schon ein bisschen mehr größenwahnsinnig war.
Ja.
Genau, das war denn einfach zu einfach. Ja, stimmt.
Und zum Schluss, wenn sie da draus entkommen sind und sie diese Satelliten da verfolgen, das war auch sehr cool und spannend gemacht, fand ich.
Auch der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre war gut gemacht. Gerade weil man jetzt sieht bei SpaceX und sowas alles, wenn die da wirklich in die Erdatmosphäre eindringen mit dem Plasma, glühenden Plasma, ist schon echt ordentlich, was sie da gemacht haben.
Ja, aber ihr könnt doch nicht die Szene einfach so überspringen. Die Weltraumschlacht, bei der ich dachte, WTF, was passiert da gerade? Also als alle Leute da plötzlich in ihren Raumanzügen mit Laserwaffen aufeinander schießen und es so aussieht, als wäre es wirklich so Star Wars bei Wish bestellt ein bisschen. Aber es ist wirklich so eine Raumschlacht auf eine Art und Weise, wie man sie noch nie zuvor und vermutlich auch nie mehr danach gesehen hat.
Korrekt.
Ja, das ist irgendwo ja auch... Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt über Sinn und Unsinn kann man sich, aber dass einzelne Leute draußen in Schwerelosigkeit rumfliegen und sich gegenseitig und beschießen. Und
aufeinander ballen, zu Laserwaffen, ja.
Das Interessante war, dass ja sogar die Laser teilweise wirklich also echte Laser waren, die dann eben in vernebelten Räumen gedreht wurden, dann einkopiert.
Ja, das war also einfacher, als irgendwas einzukopieren.
Genau, richtig. Also es war schon ordentlich. Auch gemacht.
Auch wie die Raumstation sich dann anfing zu verformen und sowas, das sah auch alles sehr cool aus.
Hast, auch da war wieder dieser Moment von das schwarze Loch, also dieses Knirschen.
Ja, ja.
Das war, hat die auch wieder das schwarze Loch im Kopf gehabt, so ich wurde, das kenne ich woher.
Ja, und dann als unser Antagonist, der gute Drax dann abtritt, da sieht es ja nochmal so aus, als würde Bond ihn einfach wirklich für ein Schwachkopf halten. Also alleine der Abgang von ihm, der ist ja
nochmal die Tür öffnet, ja.
Er hat die Tür öffnet, er gleitet ihn quasi nach draußen, aber ja, auf die Art und Weise, wie man so ein kleines Kind irgendwie nach draußen befördert, dass ich gerade irgendwie...
Ja, genau. Also jetzt gehst du mal da, wo du hingehörst.
Genau, ja, also nochmal so eine Unterstreichung meiner Theorie, dass er ihn von Anfang an nicht ernst genommen hat als Antagonist.
Aber auch wie das den Spezialeffekten, wie die Station sich nachher zerlegt auch. Also das haben sie auch sehr gut gemacht. Also ja,
die Einzelteile so rumfliegen.
Mit diesen Einzelteilen, genau, da haben sie ja irgendwie so, hast du schon mal diese Isolationsschichten im Toaster gesehen, wo diese Heizspiralen rumgedreht sind?
Ja.
Das Zeug haben sie beschossen, um halt diese...
Stimmt, die haben tatsächlich mit Waffen auf dieses Ding geschossen, weil sie keine kleinen Explosionen wollten.
Richtig, und das war halt, wie gesagt, das Material, was als Isolationsmaterial eben bei den Heizspiralen beim Toaster drinne war, weil das in so winzig kleine, spiegelnde, glitzernde Teile zerschießt, wenn man drauf hält. Ich habe das selber damals, ich hatte ein Luftgewehr, selber mal probiert mit dem alten Toaster. Das funktioniert wirklich sehr gut.
Das werde ich gleich auch mal ausprobieren.
Ja, ich
wo ist denn
auch
unser Toaster? Ich habe ein Experiment gemacht.
Ja, also Luftgewehr besorgen. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Ja.
Ja, dann ist Drax hinüber. Die Dinger sind hinüber. Und sie schaffen es ja, die abzuschießen. Und dann kommt die obligatorische, wir werden überrascht, während wir Sex haben, Szene.
Man guckt die ganze Welt quasi zu.
Ja. Genau. Sie haben in Schwerelosigkeit Sex und verdammt, den Namen kann ich einfach nicht behalten, Louis Childs, ja, hat im Interview auch gesagt, dass sie sich, weil sie ja da rumschweben waren dabei, dass sie sich ständig an den Drähten verheddert
hat. Ja.
Und wenn sie da so halb nackt bist und dann 10 Leute um dich rum sind, die dich ständig die Drähte abmachen, das war nicht so sehr super
da
angenehm.
Da kommt keine Romantik auf, nein.
Ja. Dann kommt zum Schluss der schöne Satz, nimm mich noch einmal mit um die Welt und dann kommt der Abspann. Ja.
Unserer beiden Länder ist, lasse ich das Bild weiterleiten, direkt ins Weiße Haus und in den Buckingham Palace.
Wunderbar, ich bin sicher, Ihre Majestät wird fasziniert sein.
Wir haben Bildkontakt.
Na also. Aber 007, mein Gott, was macht Bond denn da?
Ich habe das Gefühl, er versucht wieder einzutauchen, Sir.
Nicht zu fassen.
Das ist ein ganz normaler Vorgang, Sir.
Aber doch nicht auf dem Bildschirm, sowas. Na, endlich.
James.
Ich glaube, es wird Zeit, dass wir nach Hause kommen.
Nimm mich noch einmal mit um die Welt, James.
Warum nicht?
Ja. Soll ich mal mit meinem Fazit beginnen?
Mach das.
Ich habe noch zwei Kleinigkeiten, habe ich ganz noch. Okay. Dann habe ich alles durch. Sie mussten in Italien, also in Rom, haben sie die Dreharbeiten unterbrochen, weil der Papst gestorben ist.
Okay.
Aber nicht, weil der Papst gestorben ist, sondern weil die Glocken, die ständig am Mond Glocken waren, die Dreharbeiten unmöglich gemacht haben. Und was ich auch noch sehr lustig, hast du dieses Making-of bis ganz zu Ende geguckt, Sascha?
Nee, ich habe es leider, wie gesagt, nicht mehr geschafft. Ich habe es vorhin angefangen.
Ganz am Ende haben sie so ein paar richtig schöne Outtakes gezeigt. Okay. Und eins davon, da waren auch Roger Moore und Louis Childs sehr überrascht. Mhm. Da haben sie doch noch draußen geguckt auf dieses Space Shuttle. Und haben dann gesagt, das müssen wir nehmen, das hat ein Laser an Bord, damit können wir die Dinger noch anfangen. Genau. Dann gucken sie aus dem Fenster und dann kommt von unten einer am Draht hoch. Dann haben sie einen Schauspieler grün angemalt mit so Antennen auf dem Kopf, der von außen das Fenster geputzt hat.
Aber haben sie es nicht?
Und die beiden sind dann so ein bisschen zusammengebrochen vor Lachen.
Haben sie es nicht in den 80ern nachher übernommen, in dem Verarschungsfilm da von den Zucker-Brüdern?
Bestimmt, sowas kommt ja ständig
drin vor. Airplane 2, das war doch da genauso.
Kann sein, ja.
Ja.
Nee, aber das sah sehr lustig aus. Und jetzt darf kannst du zu deinem Fazit kommen, Kai?
Ich glaube, das Fazit wird relativ kurz. Also ich habe ja schon vieles Positives gesagt. Die handwerkliche Aspekt des Films, der ist wirklich großartig. Also die Arbeit, die man hier investiert hat, das ist sehr bemerkenswert anzuschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Eben auch eben bei manchen Sachen, die heutzutage natürlich sehr auffällig sind. Aber das muss man ja trotzdem erstmal hinbekommen, auf so eine Art und Weise mechanisch und eben ja so zu arbeiten, dass man irgendwie das sich anschaut, auch so Jahrzehnte später und denkt, ja, das sieht immer noch gut aus, weil man tolle Modelle gebaut hat. Mhm. Der Schwachpunkt ist eben für mich leider der Antagonist. Und wenn der Antagonist, ich sag mal so, Kaliber Goldfinger gewesen wäre, dann wäre das mit Sicherheit auch der Film gewesen, der Goldfinger von Platz 1 bei mir verdrängt hätte. Mhm. Aber so schafft er es trotzdem durch die ganzen anderen positiven Aspekte ja zumindest auf Platz 2 direkt hinter Goldfinger. Mhm. Und er hat mich sehr unterhalten. Er hat sehr viele lustige Momente, eben auch eben das vorhin erwähnte. Ich glaube, hier liegen so ein bisschen die Ursprünge der Actionkomödie. Mhm. Also das hat man vorher in keinem Bond gesehen. Und ich würde mir wünschen, zumindest wenn das in Zukunft bei den Bonds beibehalten worden wäre, das werden wir dann sehen bei den nächsten Filmen. Aber so hat er mich sehr gut unterhalten. Ich fand eben ja auch den Sidekick quasi so ein bisschen von Bond wirklich super gewählt. Mhm. Die Dr. Goodhead, dann eben ja den Beißer, der so eine eigene kleine Hintergrundgeschichte nochmal bekommt von dem ja stumpfsinnigen Draufschläger plötzlich zu einer Figur, die man irgendwie gern hat. Mhm. Und ja, dementsprechend schade, dass der nie mehr aufgetaucht ist. Mhm. Aber ja, ein Film, der mich sehr positiv zurückgelassen hat.
Ja, man war eigentlich froh, dass er zum Schluss eben, dass sie gesagt haben, dass da so zwei gefunden wurden, ein großer Kerl mit so einem kleinen Mädel.
Ja, ja, ja.
Das sind, ja, die sind durchgekommen, yay.
Ja, genau, habe ich mich auch gefreut. Und vorher dachte ich, oh nö.
Was diesen Bond auch auf eine andere Ebene gehoben hat, muss ich auch sehr sagen, es gab kaum Bluescreen-Szenen, die auch offensichtlich waren. Also die ganzen Stunts, die war, also die Fallschirmsprung sagen, okay, man hat gesehen, das sind Stunt-Leute. Das gab es halt damals auch nicht anders. Ne? Die konnten ja Tom Cruise, der ist ja sowieso nicht ganz frisch, was das betrifft. Aber Computergrafik, um Gesichter auszutauschen, das gab es halt alles noch nicht. Und das waren halt wirklich alles Hand, also war wirklich, das waren Stunt-Leute, die da runtergesprungen sind. Und das war auch, ist immer noch eine Vorlage für viele Filme. Also ob das so Mission Impossible ist oder sowas, solche Szenen, die sind, haben da ihren Ursprung gehabt in so einem, in dem Bond-Film. Es gibt so einige Sachen halt. Ne? Also das muss man, also der hat wirklich den Action, die, wie du auch schon sagst, die Action-Komödie oder den Action-Film auf ein anderes Level gehoben. Das stimmt, ja.
Ich habe mich immer so ein bisschen beeinflussen lassen, manchmal von so der allgemeinen Meinung, Bond im Weltraum, so ein Quatsch, haben immer ganz viele gesagt. Aber diesmal habe ich ja auch mal ein bisschen genauer wieder hingeguckt und das hat alles Hand und Fuß eigentlich. Es sind natürlich ein paar Sachen bei, die aber mit Absicht ein bisschen albern sind. Aber und das kam unheimlich gut an und auch bei mir. Und ich finde den auch nach wie vor einer der besten Bonds.
Ja, ich habe ihn auch letztens gerade wieder geguckt und war auch wieder, ja, hat mich wieder unterhalten. Ja.
Das war auch zwangsläufig notwendig. ja, ich kannte ihn auch schon bald auswendig. Ja. Ich hätte ihn noch nicht mal unbedingt gucken müssen.
Aber stimmt, aber trotzdem.
Und auch die Musik war wieder großartig.
Ja, John Barry ist einfach großartig, muss man sagen.
Und umso erstaunlicher ist das, weil dieser Film ja sehr viel Humor hat und ein bisschen Slapstick-Action und alles Mögliche. Und das ist der erfolgreichste Bond aller Zeiten bisher gewesen.
Lange
Zeit. Und wie gesagt, umso erstaunlicher finde ich, dass der nächste Bond total gemessen an diesem richtig ernst ist.
Oh, und total geerdet.
Ja, ich wollte auch sagen, ich bin sehr gespannt, was Kai davon hält.
Stimmt.
Und auch diese großartige Musik fand ich, und auch die macht dann jemand anders wieder, dass sie so eine komplette Kehrtwende gemacht haben.
Stimmt.
Trotz dieses großen Erfolgs. Ja. Und und ob uns das anspricht oder nicht, sagt euch gleich das nicht. Also werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall rausfinden. Ich bin schon, freue mich schon sehr darauf. Ich weiß es jetzt schon, aber.
Vor allen Dingen, dass er ja auch gar nicht so gadgetlastig ist, ne? Wie
null.
Genau.
Na gut, seinen kleinen Raketenwerfer, den er da im Ärmel hat. Ja.
Nee, der nächste.
Ach so, der nächste. Ach, okay, ja, ja, gut. Das, ich dachte,
du meinst genau, der jetzige, dieser Raketenwerfer, den habe ich mir damals auch nachgebaut. Also mit so Sprungfedermechanismus und sowas alles. Also.
Ja, diesmal hat er nicht nur den Raketenwerfer, er hat dann auch sein Boot mit den ganzen Extras. Und den hat er noch sein Safe-Knack-Ding.
Genau, seine Uhr, mit der sich ja dann mit diesem Draht und mit der Sprengladung aus diesem Graben befreit, wo der Feuerstrahl vom Shuttle abgeführt
wird. Den Kugelschreiber mit der Spritze, da hat er das Holly Goodhead geklaut oder hat er auch so einen?
Ja, er hatte auch so einen. Später. Ja, aber auch, gut, das war es schön, ne? Ich meine, das Flammenwerfer-Deodorant.
Ja.
Genau, ideal Standard CIA-Ausstattung.
CIA-Grundausstattung, ja.
Hab ich auch gedacht, so echt Flammenwerfer in der Tasche? Okay.
Ja, natürlich.
Na dann. Aber am besten war schon wieder diese Antenne aus der Tasche, so wie mit einem Wappel hin und her.
Ja.
Und gleich am Morsen, sehr schön.
Ja, das ist, wenn eine Frau eine Handtasche dabei hat, ist es in solchen immer ein Funkgerät.
Immer ein Funkgerät, genau.
Heute haben sie alle ein Handy.
Ja, das gab es ja damals noch nicht.
Genau.
Ja, also sind wir uns tatsächlich alle einig, dass wir begeistert sind von diesem Teil, bis auf einige Kleinigkeiten.
Ja, also, aber ich sag mal so, es sind ja sehr viele Filme, die beeindruckend sind und die bei mir auch wirklich eine Spur hinterlassen, weil ich sie einfach großartig finde, die aber trotzdem hier und da ihre Schwächen haben. Ne? Also
ja, gibt es eigentlich. Jeder Film hat irgendwo was, wo du sagst, ja, das hätte für mich, von mir aus gesehen zumindest, nicht sein müssen oder anders sein können.
Ich kann mir ja vorstellen, wenn der Film jetzt so wie andere zuvor bierernst gewesen wäre, ohne diese ganzen Humorpassagen eben auch darin, ich glaube, dann wäre der auch bei weitem nicht so beliebt gewesen. Also nee, dann hätte man vielleicht eher gedacht, boah, was für ein Grundschiff zeigen die uns da. Ja.
Richtig.
So war der so ein bisschen überdreht, überzeichnet.
Diese Selbstironie.
So cartoonartig so ein bisschen. Ja, genau. Und von daher
fand ich das... Die Selbstironie hat das eigentlich genau richtig gemacht, ja.
Genau. Also perfekter Mix. Ja.
Wie gesagt, beim Lesen ist es nicht so und er war dann auch gleich nicht so erfolgreich. Mhm. Und ob das gerechtfertigt ist, bin ich gespannt auf Kais, besonders auf Kais Meinung das nächste Mal.
Also irgendwann nächstes Jahr.
Wenn unser wir werden nicht so viel Zeit vergehen lassen, weil ich mich wirklich auf den Film freue auch. Also.
Ja, es gibt da auch Passagen, die ich großartig finde.
Ja.
Gut, vor allem sehen wir da jemanden wieder aus Flash Gordon.
Ja.
Dr. Hans Zarkov, also den Darsteller.
Genau. Tupol.
Ja, Tupol, genau.
Gut, ja. Habt ihr noch irgendwas im Ärmel, was ihr loswerden wollt?
Nö.
Nö, gut. Ja, dann beenden wir das an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart und es hat sehr viel Spaß gemacht, besonders weil der Film auch sehr viel Spaß gemacht hat, obwohl auch Filme, die nicht viel Spaß machen, manchmal noch mehr Spaß machen können.
Beim Besprechen, ja, auf alle Fälle.
Ja. Ja, dann bis nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern.